Ja, liebe Geschwister, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Zunächst möchte ich mich einmal recht herzlich bedanken für die freundliche Begrüßung und darf in diesem Zusammenhang auch gleichzeitig Grüße ausrichten von unserem Prediger Bruder Pomian und von unseren Brüdern und Schwestern. Liebe Geschwister, wir wollen uns heute unter einen Text stellen, der im Matthäusevangelium aufgeschrieben ist, und zwar im Matthäusevangelium Kapitel 5, es sind die Verse 13 bis 16, ist also ein Ausschnitt aus der Bergpredigt. Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Da lesen wir: Ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man's salzen? Es ist hinfort zu nichts Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind. Also lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir wollen noch einmal stille werden. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du uns in dieser Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und wir möchten dich bitten, dass du auch in dieser neuen Woche mit uns bist, damit der böse Feind keine Macht an uns finde. Und so danken wir dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und möchten dich herzlich bitten, dass du uns stille machst, dass du alle Störende von uns nimmst, dass du uns die rechte Wachsamkeit und Konzentration gibst, damit wir auch das hören und auch das verstehen können, was du uns heute sagen willst. Und so gib du Gnade und Segen zum Reden und zum Hören. Und so wollen wir dich loben und preisen und dir von ganzem Herzen Dank sagen. Amen. Amen. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, es ist also ein Ausschnitt aus der berühmten Bergpredigt Jesu Christi. Und liebe Geschwister, wenn ein Mensch bekehrt, wiedergeboren ist, da möchte Gott nicht, dass alles so bleibt wie bisher, sondern er möchte, dass wir Schritt für Schritt in das Bild seines Sohnes hineingestaltet werden. Und dieser Text, den wir gerade gehört haben, zeigt uns nun die ersten Schritte, wie wir in dieses Bild hineinwachsen können, wie wir in dieses Bild Schritt für Schritt hineingestaltet werden können. Und nachdem also Jesus Christus in den Versen zuvor, also in den Versen 3 bis 12, ja sozusagen die Charakterstudie des Christen also abgeschlossen hat, wer also sanftmütig ist, wer also friedfertig ist, wer also barmherzig ist und so weiter, nachdem er also diese Charakterstudie abgeschlossen hat, wird jetzt der Christ in die Pflicht genommen, wird jetzt also die Aufgabe des Christen für diese Welt ja sozusagen beschrieben. Und da müssen wir genau hinhören, was Jesus Christus da sagt. Er sagt also nicht, liebe Geschwister und liebe Jünger, nachdem ihr das also alles gehört habt, wer also sanftmütig, barmherzig, friedfertig und so weiter ist, müsst ihr also jetzt diese Welt verlassen und zieht euch bitte in ein Kloster zurück und bitteschön, da könnt ihr also eurer Frömmigkeit nachgehen und dann habt ihr auch fast die Gewähr, dass euch niemand verunreinigen wird. Nein, liebe Geschwister, so sagt es Jesus Christus eben nicht, sondern er beschließt sein Studium mit einem ganz ernsten Appell, doch endlich diese sündige, diese boshafte Welt wirklich in Angriff zu nehmen, indem er also nun wirklich dem Christen auch seine Verantwortung für diese Welt aufzeigt, darstellt. Und da gibt uns Jesus Christus hier eine zweifache Aufgabe. Und zwar sagt er einmal, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Liebe Geschwister, auf der einen Seite ist es eigentlich gar nicht nötig, das irgendwie noch besonders zu betonen. Aber ich denke, auf der anderen Seite sind es so gewaltige Aussagen, dass wir wahrscheinlich gar nicht das Ausmaß dessen, was Jesus Christus hier wirklich sagt, ja erfassen können. Und versetzen wir uns nur mal einen Moment in die damalige Zeit zurück. Da ist also Jesus Christus im Kreis seiner Jünger. Und er sagt ja quasi zu ihnen, ihr Jünger, die ihr jetzt vor mir steht, ja ihr wirklich, ihr armseliges Häufchen, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und liebe Geschwister, bedenken wir, als Jesus Christus diese Aussage gemacht hat, da hat er gerade seine Jünger in die Nachfolge gerufen. Und da wusste er bereits in seiner Allwissenheit, dass die Jünger ihn verleugnen werden, anstatt zu bekennen. Dass die Jünger einschlafen werden, statt zu wachen. Dass die Jünger fliehen werden, statt standzuhalten. Und trotzdem sagt Jesus Christus zu ihnen, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt also so viel, die ganze Erde wird von euch gesalzen, die ganze Erde wird von euch erleuchtet. Die Öffentlichkeit, Staat und Gesellschaft muss mit euch rechnen. Liebe Geschwister, wenn man diese Aussagen hört, ist man fast geneigt, von einem christlichen Selbstbewusstsein zu sprechen. Aber natürlich wissen wir, dass wir uns, ja, wenn wir uns rühmen wollen, bitteschön, dann rühmen wir Gott oder bitteschön, dann rühmen wir unsere eigene Schwachheit. Denn wir alleine können nichts tun. Nur Gott ist in den Schwachen mächtig, liebe Geschwister, und dann ist er mächtig. Und dann ist er aber auch so mächtig, dass wirklich ein Beben und Zittern ja in diese Welt hinausgeht. Und das zeigt uns ja im Grunde genommen die Bibel auf Schritt und Tritt, besonders in der Apostelgeschichte. Wenn wir daran denken, wie es begann, als das Evangelium verbreitet wurde. Aber liebe Geschwister, wenden wir uns jetzt im Detail mal diesen beiden Aussagen zu, die Jesus Christus da gemacht hat. Zunächst also, ihr seid das Salz der Erde. Liebe Geschwister, wenn Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann ist das nicht nur eine Beschreibung des Christen, sondern dann ist es indirekt auch eine Beschreibung der Welt, in der der Christ also lebt. Und wenn Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann bedeutet das indirekt, dass diese Welt infolge der Sünde, infolge des Sündenfalls, ja, ich sag's mal so, sich in einem Verwesungszustand befindet. So wie auch Fleisch dazu neigt, zu faulen und zu verwesen. Und liebe Geschwister, diese Welt, sie neigt zur Unmoral, sie neigt zu Gewalt, sie neigt zur Bosheit, sie neigt zu Kriegen und so weiter. Und ich denke, das ist die einzige vernünftige und realistische Sicht dieser Welt und dieser Menschheit. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, nur ob die anderen das wahrhaben wollen oder nicht. Aber was bedeutet nun die Aussage, ihr seid das Salz der Erde? Ich denke nun mal ganz einfach ausgedrückt, dass wir Christen anders, eben anders sein sollen als die Welt. So wie auch sich das Salz vollkommen anders unterscheidet, das in dieses Fleisch hineingerieben wird. Aber was heißt das jetzt nun, dass wir anders sein sollen als die Welt? Darum geht es doch, das müssen wir doch jetzt einmal näher untersuchen. Und ich denke, da ist es sehr hilfreich, dass wir uns einmal mit den Funktionen und mit den Eigenschaften des Salzes auseinandersetzen. Das war für mich also sehr hilfreich. Und jeder Mensch weiß, wenn man also Salz in eine offene Wunde streut, das brennt, das beißt. Und so ist es auch mit der unverkürzten Botschaft vom Gericht, mit der unverkürzten Botschaft von der Gnade Gottes. Die hat bislang immer schon gebissen. Und zwar so sehr gebissen, liebe Geschwister, dass man immer dagegen aufbegehrt hat und dass man zurückgebissen, ja sogar zurückgeschlagen hat. Und liebe Geschwister, wo Salzkraft in einer Gemeinde ist, wo Salzkraft in einer Predigt ist, das heißt, wo also Menschen an ihre wunden Stellen erinnert werden, da reagieren sie meistens sehr sauer, weil sie eine Heilung ohne Schmerzen wollen. Liebe Geschwister, aber wo dieses saure Reagieren auf diese Botschaft fehlt, ja, da kann man fast sagen, da ist keine Salzkraft vorhanden. Und ich drücke das jetzt einmal sehr vorsichtig aus. Ich halte es für sehr bedenklich, wenn eine Gemeinde in einem allzu ungetrübten Verhältnis mit der Welt lebt. Und ich drücke es noch vorsichtiger aus. Es ist ein bedenkliches Zeichen, wenn die Gemeinde allzu begeistert ist von ihrem Prediger. Dann hat er in der Regel kein Salz von der Kanzel gestreut. Dann hat es in der Regel die Menschen, die unter der Kanzel sitzen, nicht gebissen. Dann sind sie wieder nach Hause gegangen in der Meinung, naja, wir sind gesund, wir haben also keine wunden Stellen, wir sind also nochmal mit heiler Haut davongekommen. Nein, liebe Geschwister, Jesus Christus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Er sagt also nicht, ihr seid der Honig dieser Welt. Und so gibt es eben manche Christen, die ja die Botschaft versüßen, die Härte der menschlichen Schuld gegenüber Gott abschwächen. Ja, ganz allgemein gesprochen, die Botschaft abschwächen, die Botschaft abstellen auf die Bedürfnisse der Zuschauer, der Zuhörer, die in der Regel ja kaum vom Gericht sprechen. Und liebe Geschwister, wir wissen, es gehört doch beides zusammen. Wenn ich auf der einen Seite von der Gnade Gottes rede, dann muss ich auf der anderen Seite auch von dem Gericht sprechen. Und gehen Sie einmal mal die Evangelisationspredigten des Petrus und des Paulus durch. Das war ihr Prinzip. Sie haben immer von der Gnade Gottes gesprochen. Sie haben auch immer wieder vom Gericht Gottes gesprochen. Und beides gehört einfach zusammen, liebe Geschwister. Und das Reich Gottes, das unter den schwersten Angriffen des Feindes und das mit dem Blut der Märtyrer hier auf diese Erde eingedrungen ist, liebe Geschwister, das Reich Gottes ist eben keine schöne Blumenwiese. Und der Glaube ist eben kein Honig, kein süßer Honig, den man einfach so den Blüten entnehmen kann. Nein, liebe Geschwister, so ist es nicht. Das war also das Erste. Wenn Salz also in eine Wunde gestreut wird, dann brennt es, dann beißt es. Wenn also die unverkürzte Botschaft von der Gnade und vom Gericht Gottes verkündigt wird, dann beißt es. Aber gehen wir noch einen Schritt weiter, liebe Geschwister. Das Salz hat ja auch eine fäulnisverhindernde, eine konservierende Kraft. Und wenn ich mir so das Leben in unserem Abendland anschaue, dann habe ich wirklich den Eindruck heute, dass es da wirklich an Salz fehlt. Gewiss, man hat enorme Fortschritte gemacht. Man ist technisch wirklich auf der Höhe. Und man hat die Freuden des Diesseits entdeckt. Man liebt das Leben und so weiter. Aber liebe Geschwister, darin kann natürlich auch der Wurm stecken. Und ich denke, so können wir dankbar sein, dass es wirklich Christen gibt, die unverborgen und direkt würzen, ja, so wie es das Salz auch tut und damit diesen Fäulnisprozess verzögert. Natürlich wissen wir, dass Salz nicht auf ewig die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern kann. Aber es kann zumindest verlängern in der Hinsicht. Und so ist es natürlich auch mit uns, liebe Geschwister, auch wir. Ja, wir können den moralischen Verfall der Gesellschaft, den können wir nicht aufhalten. Aber wir können das Ganze ein wenig verzögern, wir können das Ganze ein wenig behindern. Aber Salz hat natürlich auch noch eine weitere Aufgabe, eine weitere Funktion, eine weitere Eigenschaft, und das wissen vor allen Dingen Hausfrauen. Nämlich Salz ist auch dazu da, den Geschmack einer bestimmten Speise, einer bestimmten Suppe zu verbessern. Liebe Geschwister, und manchmal ist es ja gerade erst das Salz, das der betreffenden Speise ja erst einmal den Geschmack gibt. Liebe Geschwister, und so ist es natürlich auch im Leben. Das Leben ohne den Glauben ist fade, ist geschmacklos. Liebe Geschwister, woher kommt heutzutage diese unbeschreibliche Vergnügungssucht? Warum stürzen sich die Menschen von einem Vergnügen in das nächste? Liegt es nicht unter Umständen daran, dass das Leben wirklich ohne den Glauben fade und langweilig ist und dass deshalb die Menschen ja zu allen möglichen Anführungsstrichen Drogen greifen, um diesem Leben noch wenigstens etwas Würze und etwas Geschmack abzugewinnen. Ja, liebe Geschwister, und ich muss noch auf ein letztes hinweisen, wenn wir hier davon sprechen, ihr seid das Salz der Erde. Und ich denke, dass das fast der wichtigste Punkt ist, wenn wir davon sprechen. Denn Salz, auch das wissen wir, Salz wird eigentlich erst dann nützlich, wenn es sich hingibt, ja, wie soll ich mal sagen, wenn es vermischt wird. Ich möchte mal so sagen, das Salz möchte förmlich in den Teich, möchte förmlich in eine Suppe hinein. Und wir wissen ja auch, dass bereits wenige Körnlein Salz eine ganz große Menge des Teiges oder eine ganz große Menge des Suppes, der Suppe verändern können. Und rein mengenmäßig gesehen ist das Zahlenverhältnis zwischen denen, die mit allem Ernst Christ sein wollen, und der großen Masse der Welt ähnlich wie zwischen diesem paar Körnlein Salz und dem, ja, sagen wir, dem Teich, dem großen Teich. Warum sage ich das so? Liebe Geschwister, wenn wir manchmal, ja, wenn wir manchmal verzagt sind, dass wir so wenige sind, dass wir so ganz alleine in der Familie sind, so ganz alleine am Arbeitsplatz, so ganz alleine im Bekanntenkreis, im Freundeskreis dastehen. Und wenn uns dann vielleicht manchmal Zweifel aufkommen, dass auf diesen wenigen das Reich Gottes wirklich gebaut werden soll, liebe Geschwister, dann darf uns und soll uns das Wort Jesu Christi wirklich trösten, der nicht gesagt hat, ihr seid der Teich dieser Welt, der auch nicht gesagt hat, ihr sollt identisch sein mit dieser Welt, sondern der uns gesagt hat, ja, gerade ihr wenigen, ihr seid das Salz der Erde. Ihr gehört wirklich dahin zu. Ihr sollt also, ich sage das mal jetzt so ein bisschen butt, ihr sollt den ganzen gottlosen Teich würzen. Aber jetzt kommt das große Aber, liebe Geschwister. Aber um dieser Verheißung, um dieser Verantwortung gerecht zu werden, liebe Geschwister, muss der Christ aus dem Geborgensein, muss er aus dem Salzgefäß hinausgehen. Und in dem Salzgefäß ist es ja so schön, da sind die Frommen unter sich. In der Regel, sage ich einmal, versteht man sich. Und deswegen sind die Christen so schwer, aus dem Salzgefäß hinauszubringen und in den Teich hineinzubringen. Unter Umständen trösten sie sich noch damit und sagen, dieser ganze gottlose Teich ist ja sowieso verloren. Aber liebe Geschwister, das Wort, das wir gerade gehört haben, sagt es uns eben anders. Es sagt eben, wenn wir im Salzgefäß bleiben, dann wird das Salz dummes Salz, liebe Geschwister. Und so gibt es sicherlich manche Christen, die sagen, ja, ich muss also noch ein Stückchen wachsen, ich muss geistlich noch ein wenig zunehmen, bevor ich also davon reden kann, bevor ich mich also in eine öffentliche Diskussion einlassen kann, bevor ich öffentlich Jesus Christus bekennen kann, also bleibe ich lieber noch ein bisschen im Salzgefäß. Nun, was wird Jesus Christus uns darauf antworten? Er wird uns sicherlich sagen, mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, weißt du denn nicht, dass ich es dir schenken werde, dass ich es dir sagen werde, was du weiterzugeben hast? Und dass du im Grunde genommen am Herausgehen wächst, indem ich dir die Aufgaben anvertraue und du hinausgehst. In diesem Sinne wirst du geistlich wachsen, aber nicht dadurch, dass du im Salzgefäß bleibst, liebe Geschwister. Und solche Aufgaben, die können ja vielfältiger Natur sein. Da ist zum Beispiel eine Familie im Wohnblock, die für ihre Mitbewohner betet, was andere gar nicht mitbekommen. Oder da ist zum Beispiel ein Politiker, der in der Ratsfraktion auf die Gebote und Ordnung und Gottes hinweist. Oder da ist zum Beispiel, ich denke da gerade dran, weil ja zurzeit die Fußballweltmeisterschaft läuft, da ist zum Beispiel ein Fußballprofi, der deutlich macht, dass eben Fußball wirklich nicht alles ist und das Geld, was man damit verdient. Oder da ist zum Beispiel ein Arbeiter am Fließband, der in den Pausen nicht in schäbige Zeitschriften hineinschaut und der sich nicht am Spott über Gott beteiligt. Oder da ist jemand, der in einer Umgebung wohnt, die von Feindschaft, von Feindseligkeiten, von Intrigen vergiftet ist und der für die Mitbewohner betet und der versucht, Vergebung zu üben. Oder da ist jemand, der in einer Umgebung, ja, wohnt, die von Lebensangst, die von Krisen geschüttelt ist und der einen Frieden Gottes ausstrahlt, so wie die Bibel es sagt, der höher ist denn alle Vernunft und auch höher ist als alle Unvernunft der Welt. Liebe Geschwister, das sind nun mal einige Beispiele, die uns zeigen, dass würzige Salzchristen ja eine unscheinbare Wirkung ausüben können in der Familie, bei den Arbeitskollegen, im Bekannten, im Freundeskreis. Ja, es kann sogar hineingehen bis in die Politik, bis in die Gesellschaft. Aber liebe Geschwister, wir sollen ja nicht nur verborgen und indirekt wirken, sondern auch offen und direkt. Und deswegen hat uns Jesus Christus auch hier noch diese zweite Aufgabe beschrieben. Neben dem, ihr seid das Salz der Erde, sagt er uns jetzt auch, ihr seid das Licht der Welt. Und liebe Geschwister, was ich vorhin gesagt habe zu dem, ihr seid das Salz der Erde, das trifft auch hierzu. Es ist also nicht nur eine Beschreibung des Christen, sondern auch wiederum indirekt eine Beschreibung der Welt. Und bildlich gesprochen bedeutet das also jetzt indirekt, dass sich diese Welt in einem Zustand der Finsternis befindet. Das ist sicherlich keine neue Erkenntnis, sondern das ist eine immer wiederkehrende Aussage der Bibel, liebe Geschwister. Und was haben Dichter und Denker und Philosophen und Wissenschaftler bis in unsere Zeit heute nicht alles versucht, Licht in diese Welt hineinzubringen? Und dass zunehmendes Wissen Licht bringt, das ist sicherlich richtig. Und es wäre ja töricht, das auch abzustreiten. Ich denke, die zunehmenden Erkenntnisse über die Abläufe, über die Verläufe, sage ich mal, in der Natur, im Kosmos, über Krankheiten und deren Behandlungen, Gentechnik und Nanotechnologie, was es alles da gibt, die sind ja schon durchaus phänomenal. Das können wir sicherlich nicht abstreiten. Aber trotzdem bleibt die Bibel bei der Aussage, dass diese Welt eingehüllt ist von Finsternis. Warum? Ich denke, weil die Erkenntnis überwiegend rein wissenschaftlicher Natur ist, liebe Geschwister. Wenn es aber wirklich darum geht, dass man sich den Fragen dieses Lebens zuwendet, dass man sich also wirklich diese Fragen stellt, ja, woher komme ich? Und was ist eigentlich Sinn und Zweck dieses Lebens? Und was passiert eigentlich nach meinem Tode? Wohin gehe ich da? Liebe Geschwister, dann wird wirklich deutlich, wie aktuell diese Aussage Jesu Christi, die er damals vor 2000 Jahren gemacht hat, heute noch ist. Und dass über dieser Welt wirklich Finsternis liegt. Und liebe Geschwister, betrachten Sie wirklich nur einmal das menschliche Verhalten und Benehmen. Betrachten Sie wirklich einmal die menschlichen Beziehungen untereinander. Betrachten Sie wirklich mal einmal die großen moralischen und sozialen Probleme dieser Gesellschaft. Dann wird wirklich deutlich, dass diese Aussage Jesu Christi an Aktualität in keiner Weise verloren hat. Und so bleibt Jesus Christus auch weiterhin bei seiner Aussage, ihr, und da haben wir es wieder, ihr armseliges kleines Häuflein, ihr seid das Licht der Welt. Nur ihr seid in der Lage, dieser Welt einen helfenden Rat zu geben. Warum? Weil ihr über eine Weisheit und Kenntnis verfügt, die ich euch gegeben habe. Und liebe Geschwister, als Jesus Christus diese Aussage gemacht hat, da sind schon einige dieser wissenschaftlichen, dieser intellektuellen Größen über diese Welt gesandt, besonders was die Antike anbetrifft. Aber auch hier müssen wir jetzt fragen, was bedeutet das jetzt? Ihr seid das Licht der Welt. Und so müssen wir ähnlich vorgehen, wie wir bei der anderen Aussage vorgegangen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Nun, liebe Geschwister, das Licht hat ja zunächst mal die Aufgabe, hell zu machen. Also das zum Vorschein zu bringen, was im Dunkel ist. Und ich denke, die beste Methode, etwas zum Vorschein zu bringen, ist durch Kontraste. Das tut das Evangelium. Und das tut im Grunde genommen jeder, der Christ ist. Allein durch sein wahres Christsein zeigt er eine andere Art zu leben. Und indirekt zeigt er damit auch den wahren Charakter und das wahre Wesen der anderen Art zu leben. Und so kommt der andere ins Nachdenken, wundert sich, schämt sich vielleicht und kommt wirklich ins Nachdenken. Warum ist er so? Liebe Geschwister, so funktioniert der Christ als Licht. Aber gehen wir auch hier noch einen Schritt weiter. Das Licht offenbart eben nicht nur die verborgenen Dinge der Finsternis, sondern es erklärt auch die Ursache der Finsternis. Und da gibt es ein interessantes Wort im Johannesevangelium. Johannes 3, Vers 19, da sagt Jesus Christus, da heißt es, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Finsternis gekommen ist. Und nun kommt es, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Liebe Geschwister, wenn das Licht durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, was stimmt dann wirklich mit der Welt des 21. Jahrhunderts nicht? Und ich denke, der gerade zitierte Vers aus Johannes 3, Vers 19, gibt uns eine Antwort darauf. Liebe Geschwister, trotz aller Wissens, trotz aller Erkenntnisse, die wir uns, sagen wir einmal, seit der Aufklärung angehäuft haben, gewonnen haben, liebt die Menschheit immer noch mehr die Finsternis als das Licht. Und das Problem liegt nicht in dem Verstand des Menschen, liebe Geschwister, sondern das Problem liegt in seinem Wesen, in seinen Begierden, in seinen Lüsten. Ich denke, das ist der bestimmende und das ist der treibende Faktor. Und was wir vorhin vom Salz gesagt haben, dass es im Grunde genommen erst dann nützlich wird, wenn es sich hingibt, wenn es vermischt wird, das trifft genau auch hier beim Licht zu. Auch das Licht wird erst nützlich, wenn es sich hingibt, wenn es vermischt wird. Ich möchte mal sagen, das Licht braucht sozusagen das Dunkel. Und Jesus Christus sagt ja nun hier ganz eindeutig, es ist also wirklich absurd, wenn man ein Licht anzündet und es unter einen Scheffel stellt. Warum? Weil man das Licht dann nicht sieht. Und wenn also ein Christ, um das mal auf unsere Zeit zu übertragen, wenn also ein Christ sein Licht unter den Scheffel stellt, zum Beispiel, weil er sich fürchtet vor seinen Familienmitgliedern, vor seinen Arbeitskollegen oder vor seinen Freunden oder vor seinen Bekannten, dann wird Jesus Christus ihm antworten, mein lieber Freund, wenn du es doch nur einmal wagen würdest, meinen Verheißungen zu vertrauen, dann würdest du wirklich feststellen, dass das Licht nicht ausgelöscht wird, sondern dass das Licht durch den Windzug neu entfacht wird. Und dass ich den glimmenden Docht, dem ich eine Verheißung gegeben habe, dass ich diesen glimmenden Docht nicht erlöschen lassen werde. Aber wenn du dein Licht unter den Scheffel stellst, dann wird es nicht nur den Menschen nichts nützen, sondern dir selbst wird auch irgendwann die Luft ausgehen und irgendwann bleibt ein stinkender Docht zurück. Und wir kennen das, wenn wir so eine Kerze ausblasen oder mit den Fingern ausmachen, dass es stinkt und dass es qualmt. Also, liebe Geschwister, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten. Und das sagte er ja noch zum Schluss, Jesus Christus, dass sie eure guten Werke sehen. Aber weshalb? Damit sie dem Vater im Himmel preisen. Liebe Geschwister, ich komme zum Schluss. Jesus hat uns also zwei Aufgaben gegeben. Er nimmt uns jetzt als Christ in die Pflicht. Er sagt zu uns, wir sollen das Licht, oder er sagt im Grunde genommen ja nicht, wir sollen, sondern ihr seid es schon, weil Gott es so will. Ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Erde. Und ich muss noch zum Schluss ein ernstes Wort sagen. Liebe Geschwister, wenn am jüngsten Tage das Reich Gottes hereinbricht, dann wird Gott zuerst die Salzgefäße zertrümmern und die Scheffel umstoßen. Denn auch das wissen wir, dass das Gericht zuerst am Hause Gottes beginnt. Salz und Licht leben davon, dass sie sich opfern, dass sie sich verschenken und nicht dadurch, dass sie sich konservieren wollen. Und das treueste Salz und das treueste Licht ist und war unser Herr Jesus Christus. Jesus Christus ist eben nicht im himmlischen Salzgefäß geblieben, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Er hat sich also nicht unter den himmlischen Scheffel verborgen, um sich dort zu pflegen und zu erhalten. Nein, Jesus Christus hat die Herrlichkeit seines Vaters verlassen. Im Philipperbrief wird das ja ausgedrückt. Er hat also nicht daran festgehalten, sondern er ist auf diese Welt gekommen, ja, und hat sich sozusagen von Bethlehem bis Golgatha hat er sich aufgeopfert. Und liebe Geschwister, weil Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, deswegen möchte Gott auch, dass wir ihm als Salz und als Licht zur Verfügung stehen. Und deswegen richtet er den Appell an uns, darum sei du ein Salzkorn für das Stücklein Erde, das ich dir anvertraut habe. Und darum sei du ein Licht für das Stücklein Welt, das deine Umgebung ist. Amen. Ja, wir wollen uns erheben und beten.